Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Tag. Auch die Bibliotheken sollen weniger Geld ausgeben. Vor allem die Kommunen kürzen dort die Etats wie im gesamten Kulturbereich. Kein Wunder, dass der Bibliothekspolitische Bundeskongress morgen in Berlin betonen will, dass die Bibliotheken wichtig seien für die Demokratie im Land. Gleich ein Gespräch dazu. Außerdem Kunst des 18. Jahrhunderts aus Spanien. Das Beaux-Arts-Museum in Brüssel zeigt Francisco de Goya und Zeitgenossen. Zuerst aber nach München. Dort zeigt die Pinakothek der Moderne einen Künstler, der lange Zeit kaum wahrgenommen wurde. Hermann Glöckner. 1899 bei Dresden geboren und früher Vertreter des Konstruktivismus. Im Nationalsozialismus und auch in der DDR-Diktatur hat er wenig ausstellen können. Mittlerweile wird er wiederentdeckt. Auch von seinem heute arbeitenden Kollegen Thomas Scheibitz. Der ist international bekannt, hat 2005 den deutschen Pavillon auf der Biennale in Venedig bespielt und sich gerade in Berlin mit Pablo Picasso eine Ausstellung geteilt. Jetzt heißt es in München, Thomas Scheibitz, A Tribute to Hermann Glöckner. Wie diese Huldigung aussieht, sagt uns Julian Ignatowitsch.
Ein rotes Gebilde aus Plexiglas. Ein bisschen sieht die räumliche Brechung eines Rechtecks von Hermann Glöckner 1973 aus wie eine Buchstütze. Die Idee dahinter ist simpel, erklärt Kuratorin Konstanze Rudert, die Glöckners Skulpturen in einem mehrjährigen Forschungsprojekt untersucht und katalogisiert hat.
Eine rechteckige Fläche zu verwandeln in einen dreidimensionalen Körper. Und das aufgrund von geometrischen Winkeln, die man anlegt. Es ist eine ganz einfache Form eigentlich, die man in allen Größen wiederholen kann. Und er hatte auch Freude dran, wenn andere das aufgenommen haben und das mal versucht haben nachzubauen und so weiter. Also wenn die Leute das angeregt hat, was dahinter steckt.
Dahinter, besser gesagt darunter, steckt der zeitgenössische Künstler Thomas Scheibitz. Er hat die Formen konstruiert, auf denen die Werke Hermann Glöckners nun in Glaskästen gezeigt werden. Im Falle des roten gebrochenen Rechteckes ist es ein rosa Sockel, ähnlich einer Pyramide, der ebenfalls mit dem Prinzip der Brechung spielt. Scheibitz bereitet Glöckner also die Bühne. Scheibitz unterfüttert Glöckners Formexperimente. Oder, wie er selbst sagt,
es ist so ungefähr, als wenn man einer akustischen Gitarre einen Verstärker zur Seite stellt und dann die Gitarre elektrisch spielt.
Ein ungewöhnliches Ausstellungskonzept, das aber ganz schnell bei den wesentlichen Fragen von moderner Kunst ankommt. Wie weit soll ein Kunstwerk Realität spiegeln? Inwiefern prägt der Kontext unsere Wahrnehmung? Wie verhält sich die Fläche zum Raum? Welche Rolle spielt das Material? Und was macht ein Objekt überhaupt zum Kunstwerk? Hermann Glöckner war Anfang des 20. Jahrhunderts ein Pionier der abstrakten, konstruktivistischen Kunst. Der gelernte Textilmusterzeichner experimentierte mit geometrischen Formen und deren Umformung. Zunächst im Zweidimensionalen, in Zeichnungen und Malereien, nach 1945 dann immer mehr im dreidimensionalen Raum, in Skulpturen, die erst zu solchen wurden, weil er Alltagsmaterialien faltete, verbog, zerknüllte, zerbrach, zusammensteckte. Die Glaskästen zeigen zum Beispiel zwei verklammerte Scheiben, ein verworrenes Kabel auf einem Spiegel, ein zerknittertes Blatt Papier oder Dreiecke, die an einer Schnur aufgefädelt sind.
A, ist es eine hochmoderne Angelegenheit, das merkt man, je mehr man sich sozusagen mit dem Werk beschäftigt. Und B, ist es erstaunlich, wie zeitgenössisch das doch aussieht, obwohl es 30, 40 Jahre alt ist.
Für Gegenwartskünstler Thomas Scheibitz war der 80 Jahre ältere Hermann Glöckner in Dresden stets präsent. Scheibitz arbeitet im Atelier heute durchaus ähnlich wie früher Glöckner. Er sammelt Gegenstände und Formen, nimmt sie auseinander und baut sie neu zusammen. Auf der Leinwand und im Raum. Sein Werk ist näher am Figurativen, in den Farben knalliger und im Format größer als die Arbeiten Glöckners. Für diese Ausstellung, für seine Sockel, auf denen Glöckners Werke stehen, nimmt sich Scheibitz aber zurück, dämpft die Farben und reduziert die Formen, meint Michael Hering, der Direktor der Grafischen Sammlung München, der die Idee zu dieser Präsentation hatte.
Zu sehen, wie spielerisch Glöckner das Oeuvre immer weiter aufblättert. Und Thomas Scheibitz hat wiederum versucht, aus seinem künstlerischen, bildhauerischen Verständnis und Selbstbewusstsein heraus, ich glaube auch mit großem Respekt, sich den Werken von Hermann Glöckner anzunähern und sie im wahrsten Sinne des Wortes einzuhüllen und zu tragen.
Generell stehen sich Scheibitz und Glöckner, zwei Künstler verschiedener Generationen, nicht nur was ihre Herkunft, sondern auch was ihre Kunst betrifft, sehr nahe. Das wird in der Ausstellung deutlich, so wie im Eingangsbereich Bilder von beiden nebeneinander hängen und man oft gar nicht sagen kann, welches Bild von wem ist, so verschmelzen auch ihre Skulpturen zu einem Werk, einem Gesamtkunstwerk, das diese Ausstellung ist.
Thomas Scheibitz, A Tribute to Hermann Glöckner heißt das Gesamtkunstwerk in München. Fakten von Fake News unterscheiden zu können, zu wissen, wie man sich verlässliche Informationen beschafft, das ist wichtiger geworden, denn Manipulationsversuche sind allgegenwärtig und die bedrohen auch die demokratische Willensbildung. Bibliotheken, die sehen sich da in der Pflicht, der Buchverleih, der gehört noch zum Kerngeschäft, aber längst gibt's dort auch Bohrmaschinen und 3D-Drucker, Kurse in Medienbenutzung und vor allem Raum, wo jeder und jede kostenfrei einfach sein darf, sich also Menschen vieler gesellschaftlicher Gruppen begegnen können. Beim Bibliothekspolitischen Bundeskongress morgen in Berlin geht's um den Beitrag der Bibliotheken für das demokratische Gemeinwesen. Ich habe mit Antje Theise gesprochen, Direktorin der Unibibliothek Rostock und Vorsitzende des Deutschen Bibliotheksverband, und sie gefragt, wie sich die hitziger gewordenen Debatten denn auf ihre Arbeit auswirken.
Also das bekommen wir auch in der Universitätsbibliothek Rostock zu spüren. Ich bin darüber hinaus auch im Moment noch Vorsitzende des Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern. Und da muss ich sagen, gerade im Bereich der öffentlichen Bibliotheken, tatsächlich spüren wir noch viel mehr, dass die Debatten schärfer werden, dass es eine größere Polarisierung gibt, dass es einfach einen schärferen Ton in unserer Diskussionskultur gibt. Ich merke es aber auch an der Universitätsbibliothek Rostock. Wir hatten gerade jüngst den Fall, dass wir an einem unserer Standorte den Schriftzug Universitätsbibliothek in Regenbogenfarben gestaltet haben und die Debatte dann tatsächlich losging. Also auch Angriffe auf Mitarbeiterinnen und dann auch in der Universitätsbibliothek so eine Wertediskussion losgelöst hat. Was bedeutet das eigentlich, wenn wir Zeichen setzen, auch als Bibliothek zu den Werten, die ja von unserem Land, von Deutschland vertreten werden, von unserer Verfassung, von unserer Hochschule, von unserer Universität und letztlich auch von unserer Universitätsbibliothek in Vielfalt, Toleranz, Offenheit, Respekt.
Ja, Sie bewegen sich da in so einem Spannungsfeld zwischen Bildungsauftrag auf der einen Seite, also vermitteln, was gut ist, könnte man auch sagen, und auf der anderen Seite Meinungsfreiheit. Im Sommer gab es ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts Münster, da wurde der dortigen Stadtbücherei untersagt, Hinweise an Büchern anzubringen, die Falschinformationen enthalten. Wie gehen Sie mit diesem Spannungsfeld um? Auf der einen Seite die Meinungsfreiheit garantieren zu sollen, das ist ja auch gut so, auf der anderen Seite aber damit auch eingeschränkt zu sein bei Ihrem Bildungsauftrag.
Das bewegt uns natürlich gerade sehr, auch gerade dieser Beschluss des Oberverwaltungsgerichts in Münster. Und wir diskutieren auch gerade, wie wir unseren Auftrag oder eine unserer Kernaufgaben, das ist nämlich die Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz, dahingehend wirklich noch wahrnehmen können, wenn es uns nicht mehr erlaubt ist, Inhalte zu kontextualisieren. Und gerade auch zum Thema Desinformation, zum Thema Fake News, wo wir viele Schulungen, Veranstaltungen haben, um unseren Nutzerinnen und Nutzern einen kritischen Umgang mit den Medien und Informationen vermitteln wollen.
Sie können nicht einfach ein Regal aufmachen, wo drüber steht, hier stehen Quatschbücher.
Nee, offenbar nicht. Zumindest nicht nach dem Oberverwaltungsgericht Münster. Das ist ein Problem auch, dass die Bibliothek keine gesetzliche Grundlage haben. Wir haben vielleicht die Hälfte der Bundesländer, die eigene Bibliotheksgesetze haben, wie zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, was aber in diesem Fall auch nicht ausgereicht hat, wo wir dann gesehen haben, okay, da kann nicht nur drinstehen, dass wir Informationskompetenz vermitteln, da muss auch eine Ermächtigung für Bibliotheken dabei sein, dass wir Inhalte kontextualisieren dürfen. Und das ist, glaube ich, ein großes Manko, was wir in vielen Bundesländern und auch bundesweit, also in Deutschland, haben.
Da arbeiten Sie auf eine Gesetzesänderung hin?
Ja, also eines unserer Ziele ist, das wäre auch eine Forderung an die Bundesländer, an die Landesregierungen, solche gesetzlichen Regelungen für Bibliotheken aufzusetzen, entweder in einem eigenen Bibliotheksgesetz oder mit anderen Kultureinrichtungen, Volkshochschulen, Bildungs- und Kultureinrichtungen.
Die Grenzziehung dürfte auch schwierig sein. Es gibt Bücher, in denen steht Quatsch, das ist Unsinn, das weiß man, das ist auch sehr leicht zu erkennen. Aber es gibt ja ganz viele Grenzfälle. Wo fängt das an, wo hört das auf? Zu so einer Grenzziehung braucht man Mut und ziemlich viel Fingerspitzengefühl.
Ja, auf jeden Fall. Also das gibt ja ganz unterschiedliche Nutzerinnen und Nutzer. Ja, das geht vom Kind bis zu den Senioren und Seniorinnen. Ich möchte eigentlich keinen Kindern, die unbedarft sind und vielleicht noch nicht so viel von Geschichte wissen, ein Buch in die Hand drücken, wo drin steht, dass es die Bombenabwürfe, die Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki nie gegeben hat. So wird das in diesem Buch zum Beispiel behauptet, worum es da in Münster ging. Sondern ich möchte umstrittene Inhalte kontextualisieren können, wie wir das mittlerweile auch mit Mein Kampf von Hitler haben, wo wir eine textkritische Ausgabe zur Verfügung stellen können.
Das Buch einfach nicht anschaffen ist keine Alternative?
Das ist natürlich eine Möglichkeit, dem wir aus dem Weg zu gehen, also der Debatte auch aus dem Weg zu gehen. Andererseits, wir wollen ja zensurfrei sein. Wir wollen Meinungsfreiheit fördern und wir wollen Informationsfreiheit fördern. Wir wollen den Menschen aber auch aufzeigen, wie kann ich Desinformationen erkennen? Wie kann ich recherchieren, ob das Fakten sind, ob das wahre Fakten sind oder ob das Fake News sind?
Es geht um die Demokratie morgen beim Bibliothekspolitischen Bundeskongress. Sie wollen überlegen, wie Sie beitragen können, die Demokratie zu stärken. Das ist ja bei den Bibliotheken vielleicht auch genau der richtige Ort. Zu Ihnen kommen alle gesellschaftlichen Gruppen oder fast alle jedenfalls. Bibliotheken sind die meistbesuchten Kulturorte. Was können Sie denn tun für die Demokratie?
Ja, auf jeden Fall den Dialog fördern. Wir sind ja auch schon dabei. Also wir haben viele Veranstaltungen schon über Jahre, ob das über Ausstellungen ist, ob das über Lesungen ist, Diskussionen. Es gibt gerade dieses schöne Projekt zusammen auch mit Mehr Demokratie e.V. Sprechen und Zuhören, wo es genau darum geht, wie ist eigentlich unsere Debattenkultur? Wie können wir diese Polarisierung vermeiden oder diese scharfen Töne? Wie können wir wirklich zu einer guten Diskussionskultur kommen? Das sind Formate, glaube ich, wo wir die Menschen gut erreichen können und unseren Teil dazu beitragen können für eine gute Diskussionskultur, die letztendlich auch eine gute Grundlage für Demokratie ist.
Die Vorsitzende des Deutschen Bibliotheksverbandes Antje Theise über die Aufgaben der Bibliotheken für die Demokratieförderung. Morgen trifft sich der Verband zum Bibliothekspolitischen Bundeskongress in Berlin. Es geht um Möglichkeiten, in einen Austausch zu kommen zum Nutzen der Demokratie. Genau das versucht auch das Goethe-Institut, und zwar über den Atlantik hinweg. Um auch in schwierigen Zeiten im Gespräch zu bleiben, hat das Institut zwei junge deutsche Schriftsteller 4 Wochen lang in die USA geschickt. In die Provinz und in große Städte. Ziel: gegenseitiges Verständnis. Martin Ganselmeier hat die beiden getroffen.
Die beiden jungen Schriftsteller Sonali Beher und Even Jorik Fenker sind nach 4 Wochen Reise durch die Vereinigten Staaten voller Eindrücke. Für die in Gießen aufgewachsene Sonali Beher war es bereits der 2. längere USA-Aufenthalt. 2017, während der 1. Amtszeit von Donald Trump, verbrachte sie ein Studienjahr in Seattle. Doch diesmal hat sie Land und Leute in den USA anders erlebt.
Vor 8 Jahren konnte man die Anspannung fühlen und jetzt hat sich die Anspannung irgendwie weiterentwickelt und es ist inzwischen so eine, ich sage im Englischen immer so eine Readiness to fight, Konfrontation zu haben und irgendwie eine Identifikation mit einem Team ist sehr stark, mit einem politischen Team und auch die Identifikation von Gegnern.
Von New York ging die Reise der beiden nach Pennsylvania, Washington, North Carolina, Georgia, Florida bis nach Texas. Es ging in eher liberale Großstädte, aber auch in eher konservative Kleinstädte. Es gab Lesungen in Highschools, in Universitäten, sogar in einer Pizzeria. In vielen Gesprächen und Begegnungen hat auch Even Jorik Fenker erlebt, wie polarisiert die amerikanische Gesellschaft ist.
Ich würde sagen, dass in eigentlich allen Stationen, allen Städten, in allen Bundesstaaten, in denen wir jetzt waren, sich diese wirklich immense Spaltung so manifestiert hat in alltägliche Situationen, dass man da gar nicht entrinnen kann.
In einer Highschool in Pennsylvania mussten die Texte der beiden vorab dem Schuldirektor vorgelegt werden, um sicherzugehen, dass nichts drinsteht, was bei den Eltern später auf Empörung stoßen könnte. Auch das gehört mittlerweile zum Schulalltag, zumindest in konservativeren Regionen Amerikas. Gleichzeitig war Ivan Jorik Fenker beeindruckt über das große Interesse vieler Amerikaner an Deutschland.
Teilweise waren die Leute, mit denen wir gesprochen haben, extrem gut informiert, wirklich über Details der deutschen Innenpolitik, wo ich sagen würde, das ist beeindruckend.
Und das war nicht nur in größeren Städten der Fall. Wie überhaupt, das Klischee sich abschottender Menschen auf dem Lande stimmt weder in Deutschland noch in den USA, findet Sonali Beher.
Ich glaube, genauso wie es in Deutschland so ist, dass man sagen kann, hey, in diesen Regionen wird mehr AfD gewählt, kann man aber nicht pauschal sagen, sobald man irgendwie die Stadtgrenze überschritten hat, sind irgendwie alle rechtsextrem oder sind alle links.
Genauer hinschauen, sich auf den einzelnen Menschen einlassen. Auch wenn es manchmal bei Anhängern der Make America Great Again Bewegung schwer fiel. Angesichts der bedrückenden Nachrichten von Einschränkungen der Pressefreiheit, von Militär in Innenstädten oder Abschiebungen unschuldiger Menschen, haben sich die beiden oft gefragt, ist das noch eine Demokratie?
Bevor ich nach Amerika gekommen bin, dachte ich so, okay, drohender Faschismus, das werde ich an jeder Ecke sehen. Natürlich nicht. Und ich glaube, das ist zum einen das Schöne und das ist auch da, wo Literatur reinkommt. Ich glaube, das ist das, was Menschsein ausmacht, dass Menschen einfach ihr Leben leben, egal was ist. Und auf der anderen Seite ist das halt auch das Gefährliche, weil man politische Veränderungen erst sehr spät am eigenen Leib erfährt.
Für das Goethe-Institut war die Reise der beiden jungen Schriftsteller ein Baustein der Initiative Unter Freunden. Gerade in Zeiten, die nicht immer einfach sind für die transatlantische Zusammenarbeit, will man auch im Herzen Amerikas zum gegenseitigen Gespräch verhelfen, sagt der Generalsekretär des Goethe-Instituts Johannes Ebert.
Was die beiden vermitteln, ich habe deren Houston erlebt, ist einfach wie Deutschland heute ist. Vielfältiger, bunter, auch mit Fragestellungen, die auch die amerikanische Gesellschaft beschäftigt. Diversität, Migration und so weiter.
Zwei deutsche Autoren in den USA auf Initiative des Goethe-Instituts. Der spanische Maler und Zeichner Francisco de Goya, der war im 18. Jahrhundert ein ganz außergewöhnlicher Künstler. Er zeigte die Schrecken des Krieges, schonungslos und realistisch, das Leiden der armen Leute und er zeigte den weiblichen Körper so nackt, dass es ein Skandal war. Um diesen Realismus und dessen Kontext geht es in einer Ausstellung im Museum Beaux-Arts in Brüssel, die Goya ergänzt durch Gemälde, Skulpturen und Installationen anderer spanischer Künstler, um zu untersuchen, was uns heute spanisch vorkommt. Unsere Brüssel-Korrespondentin Annabel Brockhus hat das gesehen.
Vier Kameras übertragen live aus der Kirche San Anton in Madrid nach Brüssel. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Rechts oben läuft ein Priester durch das Bild. Links oben fragt jemand nach einem Kaffee. Die Kamera darunter fängt ein Werk des spanischen Künstlers Francisco de Goya ein. Die letzte Kommunion des heiligen Josef von Calasanz aus dem Jahr 1810. Goya hat es damals eigens für die Kirche gemalt. Die Videoinstallation reflektiert die Funktion der Kirche heute. Als Zufluchtsort für Obdachlose und Bedürftige, erklärt Kuratorin Rocío García y Piña. Die Videoinstallation von Álvaro Perdices, eine Auftragsarbeit für die neue Goya-Ausstellung in Brüssel, ist für die Kuratorin spanischer Realismus in Reinform. Die Ausstellung will nicht nur die Bedeutung Goyas als Künstler vermitteln, sondern ihn als Inspiration für Zeitgenossen und nachfolgende Generationen zeigen, sowie seinen wirklichen Blick auf Spanien. Aus Sicht der Kuratorin Rocío García y Piña wird Goya nämlich oft reduziert. Der spanische Militärdiktator Franco hätte sich vor allem die folkloristische, bunte Malerei von Goya zu eigen gemacht. In Frankreich und Belgien habe man vor allem auf den düsteren Goya geschaut, auf die Kriegsdarstellungen in seinen Gemälden oder die Sozialkritik. Diese beiden Seiten, Licht und Schatten, Spaß und Grausamkeit, seien dadurch oft auch zu spanischen Stereotypen erklärt worden. Die Kuratorin will nicht abstreiten, dass Goya und Spanien beides ist. Doch zwischen Licht und Schatten gäbe es deutlich mehr Farben. Die insgesamt 74 Werke zeigen Goyas künstlerische Bandbreite. Gemälde, Zeichnungen, Radierungen. Ein barockes Porträt von König Karl III., eine Pietà, nahezu grellbunte Volksszenen, düstere Irrenhäuser. Andere spanische Künstler werden zu Goya in Bezug gesetzt, um zu zeigen, wie er aufgegriffen, kopiert, interpretiert wurde und wird, so Rocío García y Piña. Dieser Faden führt durch die Ausstellung, sowie das Grundverständnis, dass zeitgenössische Kunst auf Tradition beruht. Ab 1790 beginnt Goya, nach einer Krankheit, den Alltag und die soziale Realität von Menschen abzubilden. Das gilt als mutig für die damalige Zeit, zumal es keine Auftragsarbeiten sind. Eines der frühen realistischen Werke ist das Ölgemälde eines Irrenhauses. In dem Innenhof kämpfen nackte Männer.
He says specifically about this painting and I saw it.
Goya sagt, er habe die Szene selbst gesehen. Ein Mantra, das er oft wiederholt, erklärt die Kuratorin, womit er sich auch als Aufklärer zeigt. In der Serie Los Caprichos prangert er die spanische Gesellschaft schonungslos an. Es geht um Aberglaube, Korruption, die spanische Inquisition und um die Rolle der Frau. Auf einer Radierung streckt eine junge Frau ihr Bein aus und zieht die Röcke hoch. Der Titel Bien tirada este, schön gestreckt, bezieht sich auf den Strumpf der Frau und auf ihre Arbeit als Prostituierte, die Goya als entwürdigend kritisiert. Diese Radierung wird subtil durch eine Fotomontage der zeitgenössischen Künstlerin Marisa González ergänzt. Das immer gleiche Frauengesicht reißt die Augen vor Angst auf, schlägt sich die Hände vor den Mund, rauft die Haare. Diese schwarz-weißen Fotos stellen die Erniedrigung von Frauen nach, in der Tradition Goyas. Wie sehr sich andere Künstler an Goya orientieren, wird besonders deutlich an seinen Radierungen zum Stierkampf.
Artists later on they go back to.
Andere Künstler gucken sich ab, wie Goya mit dem Raum umgeht, erklärt Dirk Vermaelen, künstlerischer Leiter der Ausstellung und des Europalia Kunstfestivals. Pablo Picasso beispielsweise wählt nahezu identische Kompositionen. Ein einzelner Stier mit einem einzelnen Kämpfer im Fokus, zwischen ihnen der Schatten. Der Tod des Tieres als Höhepunkt des Kampfes.
It is a major thing in Spain. We contemplate death.
In Spanien hat diese Auseinandersetzung mit dem Tod Tradition, erklärt die Kuratorin Rocío García y Piña. Den eigenen Tod betrachten, den des Stieres feiern. Damit endet die Ausstellung auf einer deutlich stereotyperen Note als gewollt. Mit einem düsteren, nachdenklichen Goya und dem Stierkampf als Inbegriff spanischer Tradition.
Goya und der spanische Realismus im Museum Beaux-Arts in Brüssel. Die Kulturmeldung mit Luca Pizzato beginnt mit finanziellen Hilfen vom Bund für die Kinos.
Der Moment, in dem das Licht ausgeht und eine ganze Welt aufgeht, so beschreibt Hobbypoet und Kulturstaatsminister Wolfram Weimer das Kino. Mit der Programmprämie Liebling Kino möchte Weimer nun Lichtspielhäuser fördern, die deutsche, europäische und allgemein künstlerisch anspruchsvolle Filme besonders in ihrem Programm sichtbar machen. 7 Millionen Euro stellt Weimer aus dem Bundeskulturhaushalt dafür zur Verfügung. Christian Breuer, Vorsitzender des größten Arthouse-Kinoverbands AG Kino, begrüßt die neue Prämie.
Liebling Kino ist ein ganz starkes Signal und Bekenntnis zu Kino als Kulturort, zu Kino als Ort der Begegnung in Stadt wie im Land. Und es ist natürlich ganz stark auch ein Anreiz, eine Würdigung für ambitioniertes und mutiges Programm.
Irakische Bundesbehörden haben in den letzten gut 20 Jahren über 40.000 gestohlene antike Kulturgüter zurück in ihre Heimat bringen können. Darunter Münzen aus der Römerzeit oder auch babylonische Keramik. Nach der US-geführten Invasion 2003 wurden zahlreiche Museen und archäologische Stätten von Banden geplündert und mitunter in die USA und nach Großbritannien geschmuggelt. Nach 2014 zerstörten Extremisten des Islamischen Staats systematisch viele Kulturstätten des Landes. Henry Purcell gilt als einer der großen britischen Komponisten des 17. Jahrhunderts. Bekannt sind seine Opern und sakralen Musikstücke. Laut einem Bericht der britischen Tageszeitung The Guardian wurden nun neue Werke Purcells gefunden. Dabei handelt es sich um eine noch unbekannte Liedpartitur und um ein Manuskript mit teils abweichenden Fassungen bereits bekannter Stücke für Saiteninstrumente. Musikwissenschaftler fanden die Dokumente in zwei Archiven lokaler englischer Behörden, in Worcestershire und Norfolk. Die Neuentdeckungen sollen digitalisiert und Interpreten wie Wissenschaftlern zugänglich gemacht werden. Viel wurde über das Smartphone-Verbot an Schulen diskutiert. Was die Nutzung von Bildschirmen im Unterricht angeht, kann eine neue Studie der TU Dortmund zumindest teilweise entwarnen. In der Studie wurde mit Hilfe von 400 Viertklässlern getestet, ob die Kinder neue Wörter besser beim Lesen von Texten auf Papier oder auf dem Bildschirm lernen. Das Ergebnis: beides funktioniert gleich gut.
Die Kulturmeldung mit Luca Pizzato waren das. Vielen Dank. Der Streit ums Verbrenner aus, die Drohnenabwehr und der Chemie-Nobelpreis, das sind Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Bei Kultur heute am Mikrofon war Jörg Biesler. Einen guten Abend.